Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur ersten Sprechstunde im neuen Jahr. Wer rastet, der rostet, heißt es. Die Medizin und die Wissenschaft, die haben in den letzten Jahren viele Belege zusammengetragen, dass regelmäßige Bewegung tatsächlich günstige Effekte hat. Bewegung normalisiert den Stoffwechsel, hilft dabei, ein normales Gewicht zu halten oder sogar abzunehmen. Bewegung senkt den Blutdruck und verbessert die Nierenfunktion. Bewegung wirkt oft so gut wie ein Medikament, aber ähnlich wie ein Medikament sollte auch nicht überdosiert werden, ansonsten könnten sich ungünstige Effekte einstellen. Bewegung, so wirksam wie ein Medikament, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des für Sie kostenlosen Hörertelefons. Ich werde die Nummer im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 4464 4464. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Ich darf Ihnen unseren Experten vorstellen. Professor Hans-Georg Predel leitet die Abteilung Präventive und Rehabilitative Sport- und Leistungsmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln und er ist uns zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Professor Predel.
Ja, schönen guten Morgen, lieber Herr Winkelheide.
Als wir die Sendung vorbereitet haben, da haben Sie mir das Foto geschickt von einem US-amerikanischen Mediziner, Howard Tucker, der 100 Jahre alt geworden ist und immer noch tätig ist. Wenn es um Bewegung geht, geht es eigentlich um aktive Lebensgestaltung vor allen Dingen?
Ja, das ist ein ganz außergewöhnlicher Kollege, der tatsächlich mit 100 immer noch praktiziert. Und sein Lebensmotto ist Retirement, also Berentung, Ruhestand, ist der Feind der Langlebigkeit. Und das gilt für ihn eben nicht nur beruflich, sondern auch in seiner privaten Lebensgestaltung. Der Mann ist einfach zeitlebens sehr aktiv.
Das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, sage ich mal, die Hürden etwas runterzuschrauben, wenn es um Bewegung geht, dann denken viele, es geht um Sport. Aber es geht gar nicht um Sport, sondern vor allen Dingen darum, aktiv zu sein, oder?
So ist es. Wir wollen heute wahrscheinlich nur als Randthema über Leistungssport reden. Uns geht es, wenn wir an Gesundheit oder an Medikamente denken, im Sinne von Bewegung und Sport, wirklich um relativ niederschwellige, wie man das so schön nennt, Aktivitäten. Also kein Leistungssport, sondern Bewegung im Alltag, Bewegung in der Freizeit, Bewegung so im, sagen wir mal, auch geselligen sportiven Umfeld, aber nicht eben Leistungssport.
Aber dann sollten wir uns den Ist-Zustand mal angucken. Die Weltgesundheitsorganisation erhebt ja regelmäßig Daten zum Bewegungsverhalten und auch zu Risikofaktoren und hat das besonders aktiv natürlich gemacht nach der oder im Rahmen der Covid-Pandemie und ist zu dem Schluss gekommen, Deutschland steht, was Bewegungsverhalten angeht, gar nicht so gut da.
Ja, da sprechen Sie ein heikles Thema an. Wir haben natürlich schon während der laufenden Pandemie immer die Befürchtung gehabt, dass die Bewegungsumfänge durch die Schließung von Vereinsaktivitäten, durch die Schließung von Fitnessstudios, durch Lockdowns allgemein, dass eben diese körperlichen, sportlichen Aktivitäten deutlich runtergefahren werden. Dass es aber solche Ausmaße angenommen hat, wie jetzt zumindest diese WHO-Studie, die publiziert wurde, nahelegt, das muss erschrecken. Und da wird Deutschland tatsächlich in diesem internationalen Analyse-Report als Sorgenkind apostrophiert. Und das wollen wir doch eigentlich überhaupt nicht sein.
Aber wie kommt das? Also warum haben das andere Länder besser hinbekommen?
Ja, offensichtlich haben das andere Länder besser hinbekommen. Die Ursachenanalyse ist natürlich immer schwierig. Ich denke, ein Aspekt ist unsere deutsche Mentalität, die ja in vielen Punkten sehr positiv ist, indem wir Vorgaben wirklich dann auch konsequent umsetzen. Wenn also keine Geselligkeiten, keine sozialen Aktivitäten und auch keine sportlichen Aktivitäten erlaubt sind, dann findet das eben auch nicht statt. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich denke, dass man da vielleicht in anderen Ländern etwas, ich sag mal, entspannter mit solchen Vorgaben umgegangen ist. Und dann sicherlich auch der Aspekt der Freizeitaktivitäten, die in anderen Ländern traditionell höher sind als bei uns in Deutschland. Das heißt also, man bewegt sich in vielen anderen Ländern einfach im ganz normalen sozialen Kontext mehr als bei uns. Und wenn beide Faktoren zusammenkommen, dann sind solche erschreckenden Zahlen wie jetzt eben in diesem WHO-Report wahrscheinlich dann doch keine Überraschung.
Lassen Sie uns mal auf die sag ich mal, medizinischen oder gesundheitlichen Effekte von Bewegung schauen. Einige Sachen sind schon seit langem bekannt. Also Bewegung normalisiert den Stoffwechsel, das hilft, den Blutdruck zu senken, es verbessert die Nierenfunktion. Aber was neu und überraschend ist und was eine Studie kürzlich zutage gefördert hat, körperliche Aktivität und Sport haben auch Effekte auf das Gehirn. Vor allem dann, wenn die Bewegung draußen stattfindet. Wie kommt das?
Ja, das ist faszinierend. Wir haben ja angefangen vor, man kann sagen, jetzt mittlerweile 3 Jahrzehnten mit den Untersuchungen, die Sie gerade auch erwähnt haben. Das wurde dann im Laufe der Jahre immer evidenter, die positiven Effekte auf unser Herz-Kreislauf-System, auf die Atemfunktion, auf den Stoffwechsel. Das Gehirn hat man erst relativ spät in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen gebracht und hat aber hier doch festgestellt, dass vielfältige sportliche, körperliche Aktivitäten in allen Varianten unser Gehirn viel länger jung halten als eben fehlende Aktivitäten. Das war ein Befund, den man verfolgt hat und den man auch in immer wieder neuen Settings hat bestätigen können. Was jetzt offensichtlich ein neuer Aspekt ist, der wissenschaftlich auch eben belegbar ist, ist, dass die Kombination aus Sport und Bewegung und eben äußeren natürlichen Einflüssen, also Bewegung wirklich outdoor bei Wind, Wetter und Lichteinflüssen, eben diese positiven Effekte auf unser Hirn potenziert. Das kann man nicht nur durch Testverfahren sicherstellen. Also es gibt ja diese kognitiven Tests, wo man zeigen kann, Merkfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Aufmerksamkeit sind verbessert, sondern man sieht das auch wirklich bildlich in Magnetresonanztomographie-Untersuchungen, dass unser Gehirn in der Struktur sich verbessert, nicht nur länger intakt bleibt, sondern sogar wieder verbessert. Und das ist ein großartiger Befund, den Sie da gerade angesprochen haben.
Was macht den Unterschied? Also ob ich mich drinnen bewege oder draußen bewege, ist es Wind und Wetter, wie Sie sagen, oder kommt auch noch der Faktor dazu, dass der Untergrund ja immer ein anderer ist, dass man sich, dass man neue Reize bekommt, je nachdem, wo man unterwegs ist, und dass sich der Körper sozusagen immer gut ausbalancieren und neu ausrichten muss, je nachdem, in welcher Umwelt er sich gerade bewegt.
Ja, Sie sind mitten in der wissenschaftlichen Hypothesenbildung. Man hat eben diesen Befund zunächst mal und jetzt ist das Feld weit offen zu überlegen, teilweise natürlich auch zu spekulieren in dieser jetzigen Phase, was sind die Ursachen? Und Sie haben einige Punkte angesprochen, von denen ich überzeugt bin, dass sie wirksam sind. Einmal die visuellen, die optischen Eindrücke. Es macht eben einen riesigen Unterschied, ob ich auf meinem alten Fahrradergometer im Keller neben der ungenutzten Sauna strample oder eben draußen neue Wege vielleicht auch erkunde oder auch Waldwege. Dann auch die Geruchseinflüsse sollte man auch gar nicht unterschätzen, die unser Gehirn zusätzlich stimulieren. Und was Sie angesprochen haben mit der Ausbalancierung, das heißt also unser System, unsere Extremitäten, aber unser gesamter Körper haben einen unglaublich feines Sensorium für externe Reize. Das nennt man Oberflächen- und Tiefensensibilität. Da werden also Impulse, je nach der Bodenbeschaffenheit oder eben auch, wie Sie es gerade so schön beschrieben haben, kleine Unebenheiten, vielleicht eine Wurzel, die irgendwo ist oder ein Schotterweg oder ein Grasweg, die werden tatsächlich feinst aufgenommen und als Signale an unser Hirn weitergeleitet, das dann eben Rückmeldungen gibt wiederum an unsere Muskulatur, an unsere Stellreflexe, sonst würden wir permanent stürzen. Und dieses Training, diese Interaktion zwischen eben sich ständig ändernden Umweltreizen und unserem Hirn und dann der Rückmeldung scheint eine enorm wichtige, und ich würde auch sagen, eine Urfunktion zu sein, die wir ja über Jahrhunderttausende, wenn nicht Millionen Jahren trainiert haben und offensichtlich brauchen.
Mhm. Wenn man sich die Forschung anguckt, um zu gucken, welche Effekte hat Bewegung, dann hat sich da ja ein großer Umbruch gewesen. Früher musste man sich auf die Angaben von Studienteilnehmern verlassen, also auf Selbstauskünfte. Und da tendiert man natürlich immer eher dazu, das Gewünschte sozusagen anzukreuzen oder anzugeben. Oder es mussten eben aufwendig spezielle Sportprogramme aufgelegt werden, an denen die Menschen dann sozusagen auch kontrolliert teilgenommen haben. Heute ist es ein bisschen einfacher, weil es schlaue Uhren gibt, es gibt Fitness-Tracker und das heißt, man kann genau gucken, wie viel bewegt sich ein Mensch denn überhaupt, wie viele Schritte macht er zum Beispiel, und damit lässt sich dieses Medikament Bewegung ja auch sehr viel genauer dosieren oder anders gesagt, die Dosis lässt sich ermitteln und die Effekte lassen sich ermitteln. Kann man denn heute schon sagen, was eine gute Dosis ist täglich?
Ja, das können wir und auch da haben Sie einen wesentlichen Aspekt der aktuellen Forschung angesprochen. Es war tatsächlich immer ein absolutes Gegenargument gegen die gepriesenen gesundheitlichen Effekte von Sport und Bewegung zu sagen, ja, das kann man ja gar nicht so genau messen und die Leute, die geben da irgendwas an in Fragebögen, meistens übertreiben sie. Das war so der Konsens der Gegenargumentierer. Heute haben wir eben diese Möglichkeit.
Ups, jetzt
ist ziemlich exakt zu messen.
Moment, Herr Predel, Sie waren kurz weg, jetzt sind Sie wieder da. Wir haben jetzt, okay, Ihren letzten Satz nicht mitbekommen. Also jetzt ja, gibt es sozusagen die objektive Messung.
Genau. Tut mir ein bisschen leid mit dem Mikro. Ich hoffe, dass man mich trotzdem ganz gut verstehen kann.
Wir verstehen Sie wunderbar.
Wunderbar. Also die heute die Möglichkeiten, den Biosensoren, wie das genannt wird, also die Sportuhren in vielfältigen Varianten, haben wir die Möglichkeit, nicht eben nur Bewegungsumfänge zu messen, also Schritte zu zählen oder Kilometerstrecken zu dokumentieren, sondern wir können auch die Bewegungsintensitäten messen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sowohl eben das Volumen, die Umfänge, als auch die Intensität zu erfassen und können damit eben feinjustieren, was die optimale Dosis ist. Und vor allem, wir können eben auch nochmal überprüfen, ob unsere früheren Befunde tatsächlich korrekt sind im ersten Schritt, die Dosis-Wirkungsbeziehungen sozusagen zu erheben und dann im Weiteren relativ exakte und auch vor allem individuell angepasste Bewegungsempfehlungen abzuleiten. Das ist also eine tolle Geschichte.
Ja, wenn man sich große Studien anguckt, die kommen ja tatsächlich zu ganz konkreten Empfehlungen und sagen, wenn es zum Beispiel um Herz-Kreislauf-Prävention geht, also Prävention zum Beispiel von einem Herzinfarkt und Schlaganfall, dass da eine Dosis zwischen 7.000 und 10.000 Schritten pro Tag optimal sind. Wie viel ist denn das eigentlich?
Ja, das sind tatsächlich sehr konkrete Empfehlungen, die da abgeleitet werden, die zum Teil, falls wir gleich nochmal einige Punkte besprechen, sehr erstaunlich auch sind. Also diese 7.000 bis 10.000 Schritte zunächst mal scheinen eine ziemlich sichere Konstante zu sein, die über viele Menschen auch zutrifft. Also unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen, die hier untersucht wurden, hatten so im Gesamtmittel zwischen 7.000 und 10.000 Schritte die besten Effekte. Die individuelle Schrittlänge variiert natürlich ein bisschen, hängt stark natürlich von der Körpergröße ab, aber auch von der individuellen Gangvariante. Aber man kann sagen, so ein Schritt ist irgendwas zwischen 60 und 80 Zentimetern. Wenn wir jetzt mal das Mittel nehmen, 70 Zentimeter und 7000 Schritte nehmen, dann sind wir relativ gut bei circa 5000, also 4900, 5000 Meter, also 5 Kilometer etwa am Tag. Wenn man dann ungefähr bedenkt, ja, wie schnell geht man so? Man geht so zwischen 4 und 6 Stundenkilometer, kann man auch ziemlich gut ausrechnen, wie viel Zeit man im Gesamttagesverlauf auch investieren sollte.
Also das wäre ungefähr so ein strammer Spaziergang von einer guten Stunde oder idealerweise anderthalb Stunden.
Ja, also wenn man ansonsten nur sitzt, steht oder liegt und würde sagen, jetzt will ich meine 7000 Schritte machen, dann müsste man für einen strammen Spaziergang etwa eine Stunde aufwenden. Aber die gute Nachricht ist, dass in diese Analysen tatsächlich sämtliche Bewegungsmomente im Alltag auch integriert sind. Also auch der Weg meinetwegen zum Kühlschrank vom Fernsehsessel schlägt dann vielleicht mit 10, 15 Schritten zu Buche, oder wenn Sie irgendwo im Büro sitzen, die Schritte, die man so durchführt, die Amerikaner nennen das mittlerweile Management by Walking around im Job, also dass man seine Kolleginnen und Kollegen nicht mehr antelefoniert, sondern aufsucht, oder eben einfach Wegstrecken beim Einkaufen, all das summiert sich in diesen Analysen.
Also das heißt, die Tipps von Bewegungsmedizinern aus den letzten Jahrzehnten, dass man sagt, Bewegung sollte in den Alltag eingebaut werden, ist tatsächlich richtig. Und wenn man sich anguckt, was die Effekte sind von 7.000 bis 10.000 Schritten pro Tag in einer Studie von Nature Medicine aus dem letzten Jahr ganz aktuell, sieht man, das hat dramatische Effekte bei der Zuckererkrankung, also Diabetes 2, beim Bluthochdruck, bei depressiven Verstimmungen, bei Übergewicht und auch auf die Schlafqualität, also bei dem Schlafapnoe-Syndrom zum Beispiel.
Ja. Ich finde Ihr Adjektiv vollkommen zutreffend. Das sind dramatische Effekte. Und ich beschäftige mich ja schon viele Jahre mit der Medizin, habe schon viele auch Medikamentenstudien gehört und kritisch begleitet. Da werden wesentlich geringere Effekte quasi als medizinischer Durchbruch gefeiert. Hier hat man wirklich dramatische Effekte, wenn Sie gerade in puncto der Erkrankung, die Sie gerade aufgelistet haben, und zwar, und das ist für mich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, nicht nur in der Therapie, wenn sie denn schon bestehen, sondern auch in der Prävention dieser Erkrankung haben wir genau solch wunderbaren Effekte. Also sowohl in der Vorbeugung als auch in der Therapie haben wir eben durch diesen, ich sag mal, relativ geringen Aufwand an Schritten, und wir kommen ja vielleicht gleich auch noch an andere Varianten, intensivere Aktivitäten, einen fantastischen Hebel.
Eine Studie hat vom Europäischen Heart Journal, auch aus dem letzten Jahr, hat einen sehr lustigen Titel, nämlich da geht es, die schreiben, how little is enough, also wie wenig reicht aus, um eben Krankheiten vorzubeugen, wie zum Beispiel Herzerkrankungen und Krebs. Und da sieht man, kurz ins Schwitzen kommen, das lohnt sich.
Ja, die Studie ist verrückt, wenn ich das so sagen darf. Ich habe die mehrfach lesen müssen. Da hat man tatsächlich eben auch mit Einsatz dieser Biosensorik, also der Sportuhren, geschaut, was ist denn das absolute Minimum, das ich brauche, um eben signifikante gesundheitliche Effekte zu erzielen. Und das Ergebnis war, so wie Sie es auch schon beschrieben haben, extrem erstaunlich. Bei gesunden Menschen, die sich eben intensiv bewegen können, reichten schon 15 bis 20 Minuten Vigorous Activity, also intensive individuelle Aktivitäten, so etwa 80% dessen, was man so drauf hat, 15 bis 20 Minuten pro Woche, um eben einen Effekt von 18-25% zu haben im Hinblick auf Sterblichkeit. Reduktion. Also ich finde das sehr erstaunlich und das setzt nochmal einen drauf und zeigt, dass wir wahrscheinlich früher die gesundheitlichen Effekte sogar deutlich unterschätzt haben mit den Fragebögen im Vergleich zu heute.
In der letzten Minute vor den Nachrichten sollten wir noch kurz drauf eingehen. Wenn man darüber spricht, dass Bewegung so wirksam ist wie ein Medikament, bei Medikamenten muss man ja auch immer auf Nebenwirkungen achten und auf die richtige Dosierung. Kann Bewegung überdosiert werden? Also gibt es, wie groß ist das Risiko, wenn Menschen es sozusagen übertreiben?
Ja, in der Tat. Das versuche ich einigen meiner Patientinnen und Patienten auch tatsächlich zu vermitteln, die so im Überschwang der Begeisterung, was ja eigentlich toll ist, ihrer sportlichen Aktivitäten sind, dass sie möglicherweise sogar zu viel davon bekommen. Das zeigen auch Studien und Untersuchungen. Ich habe eine, wenn wir jetzt mal so im Sprachbild der medikamentösen Therapie bleiben wollen. Ich habe eine enorm große therapeutische Breite erstmal, wo ich einfach die günstigen Effekte habe und ob ich jetzt 7.000 ja. oder 12.000
aber es gibt Schritte eben auch die Überdosierung. Wir sollten da gleich nochmal drüber sprechen. Für alle Hörer, wenn Sie anrufen wollen, Fragen stellen wollen, 00800 44 64 44 64, Mails an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Bewegung, so wirksam wie ein Medikament, unser Schwerpunktthema heute. Unser Experte und zugeschaltet, Professor Hans-Georg Predel, Leiter der Abteilung Präventive, Rehabilitative Sport- und Leistungsmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne nach wie vor anrufen, 00800 4464 4464, Mails an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Gerade im Alter hat Bewegung positive Effekte und meine Kollegin Barbara Weber hat im Athletiksportverein Köln, kurz ASV, einige Tage vor Weihnachten Sportler und Sportlehrerinnen und Lehrer getroffen, die noch ganz begeistert in der Gruppe trainiert haben. Die weiblichen Gruppenmitglieder fehlten. Meine Kollegin vermutet, dass sie mit Festvorbereitungen beschäftigt waren.
Aus! Aus, ganz klar aus. Gut, dass der Wolf
ich hab den drin gesehen.
Ja, ja, wir sind ja Spezialisten im Volleyball. Ich sage immer Oberliganiveau.
Ich bin der Hans-Wilhelm Müller. Ich bin 75.
Mein Name ist Gerd Diefenthal, 81.
Ja, Hanjo Metzke ist mein Name, bin 73.
Mein Name ist Klaus Körmer, 79 Jahre alt.
So nicht, nein, nein, nein.
Es ist schon eine tolle Sache, man bleibt fit, nicht nur in den Muskeln, auch im Kopf.
Ich habe vor einer Hüftoperation angefangen, regelmäßig wieder Sport zu treiben und danach erst recht. Und seitdem laufe ich auch wieder Ski-Alpin.
Mir macht das sehr viel Spaß, hier in der Gruppe zu sein. Die Kameradschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja.
Der Spaß an der Bewegung.
Warm seid ihr schon, ne? Oder?
Ja, ja.
Ja, sollen wir dann die Matte einmal kurz nehmen?
Ja, 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 ja.
Eine Viertelstunde oder so, oder 10 Minuten noch.
Ja, Vorerkrankungen. Auch wenn ich die alle aufzähle, dann sind wir morgen früh noch dran.
Ja, ich habe natürlich zu hohen Blutdruck.
Ich hatte Übergewicht. Und das ist jetzt weniger geworden durch die Bewegung.
Ich leide unter einem erhöhten Harnsäurespiegel und hatte daher Gichtanfälle in den Zehen. Und das ist ja recht heftig. Aber seitdem ich intensiv Sport mache, seit Jahren, habe ich keinen Anfall mehr. Obwohl der Harnsäurespiegel noch ähnlich hoch ist, aber die Anfälle sind weg.
Ich trainiere eigentlich, weil man fühlt sich danach taufrisch. Man sehnt sich schon wieder zum nächsten Kurs mit Anna. Und wenn einer ausfällt, ja, dann bricht die ganze Welt zusammen.
Dann linkes Bein locker oder fest stehen lassen, rechtes Bein pendelt locker nach vorne.
Hallo, ich bin die Anna Goldschmidt. Ich habe hier in der Sporthochschule studiert und bin jetzt seit einem Jahr dann hier beim ASV.
Mein Name ist Sören Wrede. Ich bin die Abteilungsleitung des Gesundfit-Bereichs. Die Gesundfit-Abteilung des ASV Köln ist der Seniorensportbereich bei uns, wo es in erster Linie darum geht, Sport, Bewegung und soziales Miteinander zu vereinen. In verschiedenen Bereichen, Beweglichkeit, Kräftigung, auch Kognitionstraining, Ausdauer natürlich, um ein ganzheitliches Training anzubieten.
Hier sind wir meistens so 8 Leute, die dabei sind, also 2, 3, die kommen immer noch wieder neu dazu. Die regelmäßig da sind, die sind auf jeden Fall dann immer so bei 8.
Ja, ja, ich kann das.
Genau, schön was für den Bauch.
Ihr könnt euch das gerne abgucken.
Sehr gut.
Ja, jetzt musst du mich auch mal loben. Ne?
Ja, sieht super aus, Klaus.
Ein Freund hat mir gesagt, das wäre so toll, so toll, so toll. Dann hat er gesagt, du musst jetzt mal kommen. Und das habe ich ja getan. Und dann fand ich es wirklich toll. Und heute immer noch.
Zweimal auf den Seiten.
Wer noch kann, ja. Ja, es ist allerdings so, muss ich sagen, das ist wie nach einer Massage. Wenn wir hier bei den Trainern sind, machen die Übungen, dann denkt man, hast was Gutes getan oder fühlt sich besser. Aber 3 Tage später sind die alten Wehwehchen wieder da. Das muss einfach mal gesagt werden. Und da denkt man immer, ja, gut, bleib dran und sonst wäre es noch schlechter. Ich habe das schon 1000 Mal gehört. Also bleibe ich dran und hoffe, dass es noch viele Jahre so geht.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Unser Experte uns zugeschaltet, Professor Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Predel, in der Reportage gab es ganz viele Aspekte, aber einer, der, glaube ich, im Vordergrund steht, wenn man sich zusammen bewegt, macht es mehr Spaß. Und das andere ist, man muss dranbleiben.
Ja, absolut. Also diese Kölner Herren, Damen gibt es da mit Sicherheit auch beim ASV, aber ihre Vermutung trifft wahrscheinlich zu, die waren beschäftigt kurz vor Weihnachten. Diese Kölner Herren zeigen ja zunächst mal, es macht ihnen Spaß. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentliches und nicht zu unterschätzendes Gesamt-, aber auch gesundheitliches Argument. Und dann haben sie ihre unterschiedlichen Zipperlein oder Erkrankungen und haben das ja auch sehr gut beschrieben. Ich glaube, einer der letzten Herren, der sagte, ja, ich muss halt immer wieder dranbleiben und trainieren, denn sonst kommen die Beschwerden wieder. Aber auch das zeichnet ja eine Therapie aus. Wenn das Therapeutikum weggelassen wird, kommen die Beschwerden eben wieder.
Nun, in der Reportage war das ja so, dass einige wohl auch relativ spät damit angefangen haben, zumindest im Verein sich zu bewegen. Gibt es eine Altersgrenze nach oben?
Ja, das ist Schöne am Medikament Sport. Da kann man wirklich sagen, es ist nie zu früh und Gott sei Dank auch nie zu spät. Im Gegenteil, Menschen, die spät einsteigen, profitieren oft im Vergleich zu der Altersgruppe, die dann einfach unbewegt bleibt, überproportional.
Ja, wir haben von einem Hörer vor der Sendung, muss ich dazu sagen, eine Mail bekommen, der schreibt, ich kann das Wort Sport nicht mehr hören. Es werden oft Leistungen und Übungen angepriesen, die viele Menschen gar nicht oder nicht mehr machen können. Was meistens fehlt, sind Bewegungsformen, die eben sanft beginnen, die auch alte Menschen, Bettlägerige, schwer Beeinträchtigte ausführen können. Und was ihm fehlt oft, ist, dass vor allen Dingen Mut gemacht werden muss, dass es sich lohnt, eben sich zu bewegen.
Mhm. Ja, mein Kommentar dazu, wenn Sie denen hören wollen, ist absolut zustimmend. Ich kann dem aus gesundheitlicher Perspektive voll und ganz zustimmen. Der Begriff Sport ist viel zu undifferenziert und suggeriert eben das, was wir ja auch schon initial angesprochen haben. Leistungsorientierung, Wettkampf, das ist alles nicht gemeint, wenn wir von gesundheitlichen Effekten sprechen. Und das ist auch wesentliches Ausbildungsziel für unsere Studierenden, dass sie eben das Medikament Sport differenziert und vielfältig einsetzt. Man sollte deswegen vielleicht sogar sagen, das Medikament Sport und Bewegung, um das von Anfang an deutlich zu machen. Mhm. Da kann ich nur zustimmen.
Am Telefon Peter Koppert aus Zeven in Niedersachsen. Schönen guten Morgen, Herr Koppert.
Ja, guten Morgen. Jetzt bin ich glatt aus dem Konzept. So, die Sendung ist sehr gut. Ich kann nur sagen, Bewegung als Medizin ist optimal. Gegen alles Mögliche am eigenen Leibe erfahren. Vor 10 Jahren war ich heftig mit Depressionen beschäftigt und in so einer Klinik, wo ich mich auch länger befand, war dann Sport angesagt auf einmal. Das hatte ich jahrelang vernachlässigt. Ich bin jetzt 55, also das ist vor 10 Jahren ungefähr. Jetzt mache ich wieder Sport und mir geht's super. Das ist weg. Vor ein paar Monaten habe ich wegen dauernder Schulterschmerzen einen Arzt konsultiert, ein MRT hier und da und dann Arthrose. Und dann hat er sich gewundert, dass ich bei diesem fortgeschrittenen Zustand von Arthrose noch so schmerzfrei und sehr beweglich bin. Da war der echt erstaunt. Und er ist ja wohl Fachmann, der Typ. Und das muss daran liegen, dass ich mich immer viel bewege. Ich fahre viel Fahrrad.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht. Und Herr Predel, das ist ja etwas, wo man erstmal nicht dran denkt, was aber eben auch die aktuellen Studien ja zutage gefördert haben, dass eben auch Sporteffekte nicht nur kurzfristig auf die Stimmung hat, sondern eben auch ganz langfristig.
Ja, vollkommen richtig. Und es freut mich sehr zu hören, was unser verehrter Hörer gerade eben aus seiner Perspektive kommentierte. Das waren vor einigen Jahren noch so Ansätze, die vielleicht versuchsweise gefahren wurden bei Menschen mit depressiven Verstimmungen, kurz- oder langfristig. Mittlerweile ist Bewegung wirklich ein integrales therapeutisches Konzept in der Therapie, aber auch in der Prävention von Depressionen. Und ich denke, das ist sehr notwendig, dass wir das ansprechen. Es geht eben beim Gehirn ja nicht nur um kognitive Leistungen, sondern es geht eben auch um die Stimmungslage, um die psychische Verfassung. Und da gibt es mittlerweile so klare Belege. Wir wissen auch, welche Mechanismen dahinter stehen. Oder zumindest haben wir wesentliche identifiziert. Das sind eben verschiedene sogenannte Neurotransmitter, zu denen auch das Serotonin gehört, also Botenstoffe, die im Gehirn gebildet werden und die Gehirnaktivität insgesamt, aber vor allem eben auch die Stimmungslage modulieren. Und die werden wunderbar freigesetzt durch Bewegung. Übrigens besonders auch wieder, wenn die Bewegung im Freien, in der freien Natur stattfindet.
Also das heißt, das trägt auch zu einer Normalisierung sozusagen der Nachrichtenstoffe im Gehirn mit bei. Weitere Fragen, weitere Antworten nach den Nachrichten. Dank an Peter Korpert, der uns angerufen hat und berichtet hat. Frau Böcker muss sich auf die Zeit nach den Nachrichten vertrösten. Bleiben Sie bitte dran oder wir rufen Sie nochmal an. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie an 00800 4464 4464, Mails an sprechstunde@deutschlandfunk.de, und unser Experte Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule Köln wird Sie nach den Nachrichten dann beantworten. Bewegung so wirksam wie ein Medikament, das ist unser Schwerpunktthema heute. Unser Experte uns zugeschaltet, Professor Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Wir haben gesprochen über Sport im Alltag. Wir haben gesprochen über Bewegung im Alter. Und jetzt wollen wir uns einen anderen Aspekt unseres Schwerpunktthemas mal genauer anschauen. Nämlich es geht um die Bewegungsförderung bei Kindern und Jugendlichen. Am Telefon Professor Klaus Pfeiffer. Er leitet den Arbeitsbereich Bewegung und Gesundheit am Department für Sportwissenschaft und Sport der Universität Erlangen-Nürnberg. Schönen guten Morgen, Herr Professor Pfeiffer.
Grüße Sie, guten Morgen.
Sie haben sich angeschaut, wie viel Kinder sich bewegen und Jugendliche. Wie sieht es denn aus in Deutschland? Jetzt auch gerade nach der Corona-Pandemie.
Ja, also es gibt zunächst mal Empfehlungen, wie viele Kinder sich bewegen sollten. Wir haben in Deutschland 2016 schon nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung entwickeln dürfen, gemeinsam mit anderen Universitäten, und haben sozusagen den internationalen Stand des Wissens an der Stelle zusammengefasst. Und sowohl unsere nationalen Empfehlungen als auch die der Weltgesundheitsorganisation, die sagen klar, dass sich Kinder wirklich viel bewegen sollen, und zwar differenziert über die Altersgruppen sollten sich Säuglinge und Kleinkinder so viel wie möglich bewegen. Also sie sollten so viel wie möglich Bewegungsmöglichkeiten haben. Kindergartenkinder mindestens 180 Minuten am Tag. Und Schulkinder und Jugendliche sollten sich auch mindestens 60 bis 90 Minuten pro Tag so bewegen, dass sie dabei sich anstrengen, außer Atem kommen. Also moderate bis intensive körperliche Aktivität betreiben.
Ja, das sind die Empfehlungen. Wie sieht die Realität aus?
Die Realität sieht leider sehr viel anders aus. Wenn man die Daten zusammenführt, die wir gefunden haben, dann zeigt sich für die Kinder, die so im Alter von 4 bis 5 Jahren sind, dass die Jungs, dass da gerade mal knapp 50% dieser Empfehlung erreichen. Bei den Mädchen sind es etwas über 40%. Wenn die Kinder älter werden, sinkt diese körperliche Aktivität tatsächlich noch ab. Im Alter von 6 bis 10 erreichen die Jungen gerade mal noch 30% dieser Empfehlungen oder nur noch 30% der Jungs erreichen die Empfehlung und knapp über 20% der Mädchen erreichen die Empfehlung. Und dann im dann kommenden Jugendalter, 11 bis 17 Jahre jetzt hier zusammengefasst, erreichen nur noch knapp 19% der Jungs die Empfehlungen und bei den Mädchen sind es nur noch etwas über 12%. Also eine drastische Untererfüllung sozusagen dieser Empfehlungen.
Ja, nun will das Bundesgesundheitsministerium auch versuchen, gegenzusteuern. Sie sind beauftragt worden, auch sozusagen Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Wie könnte sowas denn überhaupt aussehen?
Die Maßnahmen sind tatsächlich in den eben genannten Empfehlungen für Bewegungsförderung schon deutlich beschrieben. Also was wir jüngst gemacht haben, ist nochmal eine Bestandsaufnahme, wo wir diese nationalen Empfehlungen nochmal abgeglichen haben, auch mit internationalen Empfehlungen. Mhm. Und die wissenschaftliche Datenlage ist da eigentlich recht gut. Also es gibt eine ganze Reihe klarer Empfehlungen für ganz unterschiedliche Bereiche. Also diese Bereiche sind beispielsweise der Bildungsbereich, Kindergarten, Kitas, Schulen. Es ist der Sportsektor, der Gesundheitssektor, aber auch Verkehr und Raumplanung, Stadtplanung gehören dazu. Oder eben auch die Familie und die häusliche Lebenswelt. Und für all diese Bereiche gibt es sehr klare Empfehlungen, wie man Bewegungsförderung tatsächlich deutlich verbessern könnte.
Das ist ja erstmal verblüffend, wenn Sie sagen, das geht bis hin zur Stadtplanung. Also wie sieht das denn konkret aus? Also sollte der Raum, wo man lebt und wohnt, eben auch schon Anlässe bieten, sich mehr zu bewegen?
Ganz klar. Also das ist sicher ein wichtiger Schlüssel dafür, dass Menschen sich mehr bewegen, dass einfach Bewegungsgelegenheiten da sind, Bewegungsräume da sind, in denen man sich auch gerne bewegt. Und dass sowas bei Stadtplanung, Stadterschließung und auch Verkehrswegeplanung mit berücksichtigt wird.
Wie kann das ganz konkret aussehen?
Kann ganz konkret beispielsweise so aussehen, dass man wirklich überlegt, wie kann das Zu-Fuß-Gehen zur Schule oder das Radfahren zur Schule so gefördert werden, auch durch bauliche Maßnahmen gefördert werden, dass es sicher möglich ist, dass man beispielsweise durch verkehrsplanerische und stadtplanerische Aktivitäten etwas dazu beiträgt, dass Kinder nicht mehr zur Schule oder zur Kita unbedingt gefahren werden müssen, sondern sich selbst bewegen.
Wenn es darum geht, dass Kinder und Jugendliche eben Spaß an Bewegung finden und sich auch mehr bewegen. Wie können Eltern damit einbezogen werden?
Ja, aber der Einbezug der Eltern ist super wichtig, auch hinsichtlich ihrer potenziellen Vorbildrolle. Und es reicht aber sicher nicht aus, dass man die einfach nur anspricht und sie darum bittet, die Kinder mehr zu bewegen, sondern es braucht systemische Ansätze, die auch die Schule und die Kita einbinden, dass also Bewegungsförderungsaktivitäten in diesen Bereichen laufen, dass die Eltern angesprochen werden an dieser Stelle, dass es eine Vielfalt an Informationen gibt und dass es genügend Angebote gibt, auch in den Lebenswelten.
Ich meine, ganz praktisch ist es ja auch schwierig geworden. Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ich bin quasi, habe viel auf der Straße gespielt. Heute passiert das eher weniger, sondern eher im organisierten Rahmen. Also schon auch, weil es oft eben Ganztagsbetreuungsangebote gibt, eben in der Schule. Und das sozusagen in der Zeit danach dann stattfinden müsste.
Ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wir festgestellt haben. Die sogenannte Verinselung der Bewegung, die findet eben in ganz unterschiedlichen Feldern statt. Und man spielt nicht mehr so viel draußen, wie das früher der Fall war. Es gab damals tatsächlich auch viel mehr Kinder mit den geburtenstarken Jahrgängen. Das ist zurückgegangen. Dann haben sich die Lebensbedingungen eben entsprechend verändert. Insofern ist es wichtig, dass man diese Bereiche vernetzt. Dass es so eine Kultur der Bewegungsförderung sich entwickelt, wo Konzepte drin sind, die eben beispielsweise den organisierten Sport und die Kita oder die Vereine und die Schule miteinander vernetzt, sodass da durchgängig Möglichkeiten geschaffen werden, wo Kinder sich frei und freudvoll bewegen können.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Professor Klaus Pfeiffer war das Leiter des Arbeitsbereiches Bewegung und Gesundheit am Department für Sportwissenschaft und Sport der Universität Erlangen-Nürnberg.
Dankeschön.
Bewegung, so wirksam wie ein Medikament, unser Thema. Und wir haben viele Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern und die wollen wir gerne weiterreichen an Professor Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Frau Böcker hat uns erreicht aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie. Ich habe ehrlich gesagt keine Frage, sondern ganz viel Erfahrung. Und zu meinem Vorredner, das finde ich ganz wichtig, dass sich Kinder bewegen für die Hirnentwicklung. Und das Allerwichtigste ist für mich, wir können so viel reden, wie wir wollen. Also ich habe mal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch gearbeitet. Lernen am Modell, wenn wir das vormachen, ist das das Allerbeste. Und wenn wir die Kinder mitnehmen.
Das heißt, Kinder können nur dann lernen, wenn sie sehen, dass auch ihre Eltern sich bewegen.
Meinen Sie das? Es ist so, dass keiner irgendwie Musik lernt, wenn er ständig gesagt wird, er soll Musik machen und die Eltern machen keine. Und die Kinder bewegen sich auch weniger, wenn die Eltern sich nicht bewegen. Mhm. Also in der Regel ja. Gut.
Ich reiche das mal direkt weiter. Herr Predel, auch Ihre Erfahrung? Herr Predel, sind Sie da? Ups, jetzt hören wir Sie. Oh. Ich höre unseren...
Hallo?
So,
geht es?
Jetzt ist er da.
Ja, wunderbar.
Genau.
Ja.
Ich hoffe, Sie haben mithören können, was Frau...
Ich habe es wunderbar hören können,
ja.
Und habe dazu auch kurzen, schnellen Kommentar. Absolute Zustimmung, das Rollenvorbild ist sehr wichtig. Natürlich nicht nur der Eltern, auch des gesamten gesellschaftlichen Umfeldes. Da sind wir alle gefordert. Und ich möchte, wenn ich das ergänzend sagen darf, unsere Erfahrungen potenzierend dazu tun. Wir haben im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung die Effekte jetzt von Corona auf gerade Kinder und Jugendliche nochmal untersucht. Und da kann man wirklich sagen, das hat wie ein Schock gewirkt. Wir können das überhaupt nicht hoch genug bewerten, das Problem des Bewegungsmangels für gerade eben diese Gruppe Kinder und Jugendliche. Und Sie haben vollkommen recht, reden ist das eine. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, aber Handlung ist mindestens natürlich genauso wichtig. Und da müssen wir ja hinkommen. Die Zeit, wo wir Probleme beschreiben und analysieren, muss definitiv vorbei sein. Bewegung muss, sollte nicht nur, sondern muss gerade für Kinder und Jugendliche eben ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, nicht nur der schulischen, sondern auch der freizeitlichen Aktivitäten sein.
Ich würde ganz gerne noch dem Ganzen einen etwas positiveren Dreh geben. Also wenn ich mich zurückerinnere, in den 70er Jahren gab es ja schon mal, sag ich mal, Initiativen wie Trimm dich zum Beispiel. Das ist dann irgendwann abgeebbt, aber inzwischen, wenn man durch die Parks streift, sieht man immer wieder eben so Fitnessparcours, die aufgebaut sind, die sehr spielerisch auch einfach zum Ausprobieren einladen. Also ist das sozusagen auch wieder eine Bewegung in diese Richtung hin, dass man einfach auch Anlässe schafft, sich zu bewegen, auszuprobieren, zu balancieren, solche Dinge zu machen?
Ja, die sind ganz wichtig und das ist ja gerade dieser angesprochene Aspekt auch der kommunalen Entwicklung. Stadtplanung muss sowas direkt mit eben aufgreifen und sowas wird auch angenommen. Allerdings, auch das zeigen unsere Untersuchungen an der Deutschen Sporthochschule eben längst nicht von allen, häufig eben nicht von den sogenannten vulnerablen Gruppen, das heißt also, sagen wir mal, sozial sowieso schon benachteiligte Gruppierungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die solche Angebote häufig viel weniger erhalten und auch dann wahrnehmen. Und da müssen wir enorme Anstrengungen investieren, um eben auch diese jungen Menschen und auch älteren Menschen genau eben in den Genuss solcher Bewegungsinseln oder Angebote zu bringen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Böcker. Grüße nach Berlin. Und bevor wir die nächsten Hörerinnen und Hörer reinschalten, würde ich ganz gerne noch so ein paar E-Mails zusammenfassen, weil ein Thema ist ganz häufig angesprochen worden, und zwar das Fahrradfahren, weil es hieß, 7.000 Schritte pro Tag oder 7.000 bis 10.000 Schritte pro Tag sind fein, aber wie sieht es aus, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, hat das denselben Effekt, fragt eine Hörerin. Und eine andere Hörerin berichtet, dass sie wegen Schmerzen, vor allen Dingen Arthrose, eben nicht gut laufen kann, aber Fahrradfahren geht. Und sie fragt, welche Effekte hat das oder hat das ähnlich gute Effekte, gerade wenn man Probleme mit den Kniegelenken hat. Und einen Aspekt hat Herr Schmidt aus Hannover noch angesprochen. Er sagt, er hat sich ein E-Bike geholt. Das ist eigentlich ganz toll, weil es so einen eingebauten Rückenwind hat und man kommt schnell von A nach B. Aber als er dann wieder sein normales Fahrrad benutzt hat, fiel ihm auf, huch, das geht ja viel schwerer und früher konntest du doch schneller fahren. Sein Verdacht, beim bequemen E-Biken bilden sich die Muskeln zurück. Also, ja. Fangen wir vielleicht mal mit dem Fahrradfahren an. Hat das einen ähnlich guten Effekt wie das zügige Gehen?
Ja, Winklade, Sie haben kluge Hörerinnen und Hörer. Gut, dass das Thema angesprochen wird. Die Schritte, das Gehen, steht stellvertretend eben für moderate, also nicht intensive körperliche Aktivität. Und da ist natürlich das Fahrradfahren so in der Ebene 15 bis 20 Stundenkilometer identisch von den gesundheitlichen Effekten auf den Stoffwechsel, den Kreislauf, aber natürlich auch Hirn und Psyche her. Das zeigen viele Untersuchungen und wir haben zusätzlich sicherlich hier den differenzierenden Aspekt, dass eben die Kniegelenke insgesamt die unteren Extremitäten weniger belastet werden. Und das ist natürlich für viele Menschen, die später mit der Bewegung anfangen, die vielleicht schon Vorschädigungen haben, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also definitiv klare Sache, Fahrradfahren und andere Ausdauerformen, ob man jetzt Nordic Walking nimmt oder Schwimmen in diesem moderaten Intensitätsbereich, kann man mit den Effekten des forschen Gehens gleichsetzen.
Hm. Am Telefon Frau Schwerin aus Sachsen-Anhalt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich wollte erzählen, dass ich letztlich über eine Erkrankung zur Bewegung gekommen bin. Ich bin von der Schule aus immer ein richtiger, eher ein Sportmuffel gewesen. Einzig Radfahren habe ich gemacht. Dann hatte ich mit 42 Jahren eine Brustkrebserkrankung, habe mich dann sehr viel belesen, unter anderem auch Studien von der Sporthochschule gelesen, dass Sport etwas bewirkt. Und dann habe ich schon während der Bestrahlungszeit jeden Tag vor der Bestrahlung eine Stunde Radfahren eingelegt und nach Abschluss der Behandlung damit begonnen, eben erstmal mit Nordic Walking, dann mit Laufen, Schwimmen. Also bin seitdem ständig in Bewegung geblieben, habe dann noch eine Tanzleiterausbildung gemacht, weil meine Mutter auch schon getanzt hat und ich leite inzwischen so zwei Tanzgruppen. Meine Mutter, die ist mit 92 immer noch dabei und entsprechend fit. Habe jetzt noch eine Pilgerleiterausbildung gemacht und habe allerdings in meiner Berufstätigkeit, ich bin jetzt in der passiven Phase der Altersteilzeit, auch einen Pfadfinderstamm ins Leben gerufen und da auch ganz viele, das fällt mir jetzt gerade ein, zum Thema Jugend, ganz viele Frischluftaktivitäten, also sprich Wanderungen gemacht, was auch prima hingehauen hat. Und und bin sehr froh und dankbar, dass ich keinen Brustkrebsrückfall hatte und gut drauf bin, dank Bewegung.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht. Wenn es um das Thema Krebs geht, da läuft ja sehr viel Forschung auch in dem Bereich, auch zum Beispiel, wie Sport dazu beitragen kann, eben die ja doch sehr anstrengende akute Therapie besser zu verkraften, Herr Predel?
Ja, hier haben wir an der Deutschen Sporthochschule tatsächlich in einigen Fällen eine Vorreiterrolle spielen dürfen. Das war so ein Feld, ähnlich wie früher die Herzinfarkte, wo man gesagt hat, oh je, Krebs, da wollen wir mal körperliche Ruhe und Schonung ganz in den Fokus stellen. Und an Sport, Bewegung hat da eigentlich lange Zeit niemand gedacht. Und wir haben dann angefangen, zunächst mal sehr vorsichtig mit sehr niederschwelligen Bewegungsangeboten, eben gerade die anstrengenden Phasen der Chemo- und Bestrahlungstherapie zu begleiten, haben dann die Rehabilitationsphasen durch Bewegungselemente ergänzt und haben die Effekte untersucht. Und es ist tatsächlich so, wie die Hörerin sagt, zum einen natürlich der psychische Effekt, der unheimlich wichtig ist für Menschen, die mit einer schweren Erkrankung konfrontiert sind. Aber eben dieser psychische Effekt wird flankiert durch sehr positive, objektive medizinische Befunde. Die Bestrahlung, die Chemotherapie wird sehr viel besser toleriert. Und zusätzlich kommen noch ganz eigene gesundheitliche Effekte bei bestimmten Krebserkrankungen durch Bewegung, körperliche Aktivitäten hinzu. Mittlerweile ist das eine Standardtherapie geworden. Die Kölner Uniklinik hat hier einen großen Schwerpunkt und da ist der Bereich der Bewegungsonkologie mittlerweile ein ganz fixer Punkt und wir freuen uns, mit den Kolleginnen und Kollegen da auch intensiv zusammenarbeiten zu können.
Mhm. Ich sage herzlichen Dank an Frau Schwerin für Ihren Bericht und Grüße nach Sachsen-Anhalt. Und am Telefon ist Wolfgang Ritze aus Rothenburg. Schönen guten Morgen.
Naja, mein war ja Wolfgang Ritze, aber nicht aus Rothenburg, sondern aus Portugal.
Ah, okay.
Ich sitze hier an der Algarve im Wohnmobil.
Ja.
Ich hatte im April letzten Jahres ganz plötzlich einen Vorderwandinfarkt in Frankreich auf der Rückfahrt. Mir ging es jahrelang sehr, sehr gut. Nur der Blutdruck, der war eigentlich immer zu hoch und mein Hausarzt sagte, naja, da geben wir doch mal ein bisschen Blutdrucksenker. Ja, damit war es dann aber wohl doch nicht getan. Also Herzinfarkt, 3 Stents bekommen und danach ging es dann mit dem Sport los in der Reha. Da habe ich Sport gelernt, vorher war ich eigentlich immer ein Sportmuffel. Ja, und was ist der Erfolg? Plötzlich ging mein Blutdruck runter. Mir wurde schwammig im Kopf. Ich also den Arzt angerufen und sagte, na, dann setzen Sie mal das den Blutdrucksenker ab. Und so geht es mir heute besser als früher eigentlich.
Mhm. Ja, ich danke.
Ich gehe jetzt regelmäßig hier in der Schwimmhalle schwimmen, heute wieder. Hoffe, dass sie auf hat und fühle mich fit.
Ich würde weniger
Medikamente nehmen, ne?
Ich würde Ihren Bericht sozusagen gerne weiterreichen an Hans-Georg Predel von der Sporthochschule in Köln. Herr Predel, das, wie groß ist denn das Potenzial? Also kann es dann ein Blutdrucksenker ersetzen oder geht das im Idealfall tatsächlich so, dass man dann auch ohne Medikamente auskommen kann, wenn man regelmäßig, wie Herr Ritze eben, der 3 bis 4 Mal die Woche 45 Minuten schwimmt, körperlich aktiv ist?
Beides ist möglich. Das hängt natürlich einmal von der Höhe des Blutdrucks ab, von individuellen Besonderheiten. Aber generell kann man sagen, Sport und Bewegung ist mindestens so wirksam wie ein Blutdruckmedikament. Nun brauchen manche Menschen 2 oder sogar 3 verschiedene Medikamente. Und so kann man eigentlich ziemlich so als Daumenregel sagen, ein Medikament wird ersetzt durch Sport und Bewegung. Die meisten kommen mit einem Medikament aus, werden also allein durch Sport und Bewegung nicht sofort, aber dann im Laufe der Wochen und Monate und dann hoffentlich Jahre wieder Blutdruck normalisiert. In vielen Fällen aber auch, und das möchte ich an der Stelle auch ganz klar sagen, brauchen wir beides. Eben das Medikament Sport und das pharmakologische Medikament Blutdrucksenker. Beide ergänzen sich und widersprechen sich nicht. Aber es ist ganz wichtig, eben gerade den Blutdruck als enorm weit verbreiteten Risikofaktor für viele Erkrankungen, nicht nur für das Herz, wirklich zu kontrollieren. Und da ist Bewegung, Sport wirklich eine Erfolgsgeschichte.
Ja, herzlichen Dank an Herrn Ritzel. Grüße nach Portugal. Und Herr Pelzer hat uns gemailt. Er schreibt, ich habe eine Gehbehinderung. Ich benutze einen Gehstock zum Laufen. Ich würde gerne einen Schrittzähler benutzen, bekomme aber wegen meiner Gangart eben nicht so flüssig und Gehstock Probleme bei der Zählung. Ausprobiert habe ich bisher nur Apps fürs Smartphone und er fragt, was kann ich da tun? Also, wie kann
ja, gute Frage. Ich bin jetzt auch kein absoluter Gerätespezialist, aber ich kann Ihnen sagen, es gibt eben Blut- oder Biosensoren, Pulsuhren, Bewegungsuhren, die zählen die Schritte und andere, die zählen die Entfernung und berechnen das dann aufgrund der durchschnittlichen Schrittlänge, die man messen und eingeben kann. Gibt es mit Sicherheit technische Lösungen, die Ihnen auch helfen in Ihrer individuellen Situation. Wir zum Beispiel führen jetzt sogar Untersuchungen durch und entwickeln eine App für Menschen mit Querschnittslähmungen, die also auf den Rollstuhl angewiesen sind. Das ist also nochmal eine spezielle Situation, aber auch die brauchen natürlich Bewegung und wollen das auch messen und wollen das entsprechend therapeutisch einsetzen. Und auch dafür gibt es technische Lösungen. Also da müssen Sie sich einfach am besten vor Ort mal beraten lassen.
Eine Hörerin aus Karlsruhe hat uns gemailt, dass sie nach einer Knieoperation hat sie Reha-Sport bewilligt bekommen und die Gruppe hat ihr sehr viel gebracht, schreibt sie. Und sie hat sich immer wieder dazu aufgerafft, trotz Schmerzen hinzugehen. Aber jetzt wird eine Weiterführung des Reha-Sports von der Krankenkasse nicht finanziert. Und sie fragt, was mache ich da? Also sie kann eben als Rentnerin auch jetzt nicht irgendwie einen Verein finanzieren und hat auch Angst, dass sie die Übungen ineffektiv zu Hause noch ausführt.
Ja, wir sind vielfältig mit den Krankenkassen auch im Gespräch. Da hat sich sehr viel getan. Das muss man allerdings auch sagen. In den letzten Jahren, die Kostenträger finanzieren sehr viel bereitwilliger Bewegungsprogramme, ob nun aus präventiver oder rehabilitativer Sicht. Hier geht es um Reha. Da sind tatsächlich die Stunden zunächst mal die Stundenzahl limitiert. Es gibt aber durchaus individuelle Ausnahmeregelungen. Da würde ich vorschlagen, gemeinsam mit der Hausärztin, dem Hausarzt, hier nochmal einen Antrag zu stellen. Und die meisten Kostenträger reagieren da mittlerweile positiv. Und ich kann dem nur zustimmen. Man sollte auf keinen Fall monetäre Gründe sollten jetzt dazu führen, dass man eben nicht weiter Sport machen darf. Es ist sowieso sehr kosteneffektiv, auch aus Sicht der Krankenkassen.
Bewegung, so wirksam wie ein Medikament, das war das Schwerpunktthema in der Sprechstunde heute. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemeldet haben. Dank an unseren Experten Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Soweit die Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut.